Ich möchte heute Ausführungen machen zum Thema Sünde. Und ich habe ein Skript erstellt dazu, das man finden könnte, wenn man noch etwas nachlesen oder mitlesen möchte, für diejenigen, die digital unterwegs sind. Ich möchte es euch einfach machen, fg-sara.ch/suende, also Sünde mit UE. Dort findet ihr das Skript. Auch wer im Nachhinein noch etwas nachlesen möchte oder Quellenangaben oder so benötigt. Ich möchte beginnen mit den biblischen Begriffen. Ich habe mir hier ein Whiteboard erstellt, wiederum, wo ich ein paar Dinge einblenden kann heute. Ich beginne mit biblischen Begriffen. Im Alten Testament gibt es etwa 8 Grundwörter, im Neuen Testament sind es etwa 12, die so den gesamten biblischen Sündenbegriff umfassen. Und ich habe gedacht, ich blende euch die einfach mal ein, auch wenn ihr euch die kaum merken könnt. Aber es gibt da mal Chata, das heißt übersetzt Zielverfehlung. Die griechische Entsprechung von diesem Wort ist Hamartia, der typische Sündenbegriff im Neuen Testament. Es geht hier darum, dass jemand das Ziel verfehlt. Ich weiß nicht, wen ihr euch vor Augen malt, wenn ihr jemanden denkt, der das Ziel verfehlt. Vielleicht einen Bogenschützen, ich natürlich einen Elfmeterschützen. Und da heißt es ja dann so immer noch bis heute in den Zeitungen, er sündigte im Abschluss. Das finde ich eigentlich sehr treffend, wenn auch nicht geistlich. Aber es meint, man hat das Ziel verfehlt. Und im Geistlichen meint man, verfehlt das Ziel und dann trifft man ein falsches Ziel. Also es geht nicht nur darum, dass man das Ziel nicht trifft, sondern man trifft eben auch das Falsche. Man tut auch das Falsche. Das ist Zielverfehlung, Sünde. Dann gibt es Ra, das meint so das Böse. Im Griechischen hat das auch Entsprechungen, meint Verletzendes oder auch moralisch Falsches. Dann Shagag. Sich verirren meint einen Irrtum, der aber ganz bewusst geschieht. Also jemand kennt zwar die Gebote Gottes, aber geht doch ganz bewusst in die Irre. Dann haben wir noch viele weitere Begriffe wie Pascha, das Vergehen, Avon, Unrecht, Schuld, Ascham, Schuld, Rascha, das Böse, Ta'a, Irre gehen. Im Neuen Testament sind es etwa 12 Begriffe. Der typische Begriff hier Hamartia, das ist die Entsprechung für Chata. Und jetzt müssen wir beachten, die neutestamentlichen Schreiber, die waren ja von der Grundsprache her nicht unbedingt Griechen. Die hatten eine hebräische Sprache, Aramäisch, und die hatten in ihrem Hinterkopf immer beim Schreiben so die hebräischen Begriffe und dann haben sie Griechisch geschrieben. Das heißt, sie haben irgendeinen griechischen Begriff genommen, den es schon gab, und haben den oft gefüllt mit einer hebräischen Entsprechung. Es ist nicht immer hilfreich, das griechische Wort im klassischen Griechisch nachzuschlagen. Es ist oft hilfreicher zu sehen, welches ist die hebräische Entsprechung. Hamartia geht also auf Chata zurück, meint Zielverfehlung. Spannend ist, dass im Singular Hamartia auch den Zustand bezeichnen kann des Sünderseins. Oder des Sklaven, der in die Sünde versklavten. Sünde im Plural sind dann die einzelnen Taten. Also hier sehen wir, Singular, Plural gibt es manchmal eine Unterscheidung in der Bedeutung. Weitere Begriffe sind Kakos, schlecht, meint oft ein sittliches Unrecht. Poneros, sehr ähnliche Bedeutung wie Kakos, aber meint mehr das Böse. Manchmal ist es auch der Teufel, der so genannt wird. Also erlöse uns von dem Poneros, von dem Bösen. Poneros. Dann weitere Begriffe, Enochos und Asebes, ist der Gottlos. Dann haben wir Adikia, das Unrecht. Anomos ist gesetzlos. A heißt häufig nicht, also nein, A heißt nicht. A, das A-Privativum. Dann Parabates ist der Übertreter, Agnoein ist die unwissende Verehrung, Planao ist Irregehen, Paraptoma ist die Übertretung und Hypokris ist die Heuchelei. Das einfach ein paar Begriffe, ich komme zur Schlussfolgerung. Für die biblischen Begriffe im Alten und Neuen Testament. Grundsätzlich können wir sagen, Sünde kann viele Formen annehmen. Es kann Gottlosigkeit meinen, aber auch das gottlose Handeln. Es kann Rebellion meinen, Ignoranz, das Böse, das Schlechte, das Unrecht, die Heuchelei, was auch immer. Sünde ist grundsätzlich Ungehorsam, Auflehnung gegenüber Gott. Das meint Sünde im geistlichen Sinn. Nicht einfach ein Fehler, sondern gegen Gott, gegen seine Gebote gerichtet. Sünde hat zwar sowohl einen passiven wie einen aktiven Aspekt, aber der aktive Aspekt bei den biblischen Begriffen überwiegt. Sünde ist nicht nur Zielverfehlung, sondern trifft das falsche Ziel. Es geht nicht nur darum, dass ich das Ziel, das ich erreichen sollte, nicht erreiche, sondern ich erreiche eben auch ein falsches Ziel. Ich mache nicht nur das nicht, was Gott will, sondern ich mache genau das Gegenteil. Die Verantwortung des Menschen ist eindeutig, wenn man die Begriffe anschaut. Der Mensch geht bewusst in die Irre. So viel zu den biblischen Begriffen. Ich möchte eine Definition wagen und ich übernehme hier an dieser Stelle die Definition von Wayne Grudem. Und ich meine, der hat sie auch nicht selbst erfunden, wenn ich mich so richtig... Ich denke, ich bin da nicht der beste Kenner, aber ich glaube, er geht auf die Definition des Westminster-Bekenntnisses zurück hier. Aber wie gesagt, ich bin da nicht der größte Kenner dieser Bekenntnisse. Aber mir gefällt diese Definition. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes. In Tat, Haltungen oder in unserem Wesen. Diese Definition gefällt mir deshalb, weil sie zeigt, dass Sünde eine fehlende Übereinstimmung ist. Und das kann sowohl aktiv sein wie auch passiv. Also es sind sowohl Tatsünden wie Unterlassenssünden damit gemeint. Fehlende Übereinstimmung. Und zwar mit dem Moralgesetz Gottes. Gottes Wesen ist heilig und daraus folgend gibt es Gebote, die wir einhalten sollen. Und Sünde schließt jetzt verschiedene Bereiche ein, die Tat, Haltungen oder auch unser Wesen. Die Tat und Haltungen, schon wenn wir die 10 Gebote studieren, sehen wir, es sind nicht nur Taten. Es gibt ein Gebot, da wird auch die Haltung, kommt in den Blick, so. Nicht neidisch sein. Also Sünde ist mehr als nur Taten. Es geht auch um eine Haltung, um Einstellungen. Ein nicht von Christus erlöster Mensch begeht sündige Taten, hat eine sündige Einstellung und ist von Natur aus Sünder. Jetzt gibt es natürlich andere Definitionen hier bezüglich Sünde. Die wohl geläufigste Definition ist, dass Sünde Eigensucht ist oder Selbstsucht. Mir gefällt diese Definition nicht besonders, wenn ich meine, dass Sünde mehr ist als nur Selbstsucht. Die Bibel beschreibt uns nirgends, dass Sünde gleich Selbstsucht. Und es gibt durchaus auch ein gutes Eigeninteresse. Also nicht alles, was wir für uns wünschen, ist schlecht. Es ist durchaus erstrebenswert, Schätze im Himmel zu sammeln, sagt Jesus. Und das, ich meine, das bringt es mir auch, oder? Oder dass ich mich retten lasse von Jesus, das bringt es auch für mich. Das ewige Leben, das ist ganz in meinem Eigeninteresse. Wenn ich aber etwas im Eigeninteresse tue, wobei jemand zu Schaden kommt, dann ist Sünde. Also Selbstsucht ist Sünde. Selbstsucht. Aber es gibt auch selbstloses Handeln, das Sünde ist. Ich kenne Menschen, die leben sehr selbstlos. Denke an verschiedene Religionen, wo man so selbstlos irgendeinen Gott verehrt. Und das ist Sünde. Oder irgendein weltliches Ziel versucht zu erreichen. Und das ist Sünde. Also viele Menschen sind nicht nur selbstsüchtig und trotzdem sagt die Bibel, dass sie vom Wesen her Sünder sind. Das mal eine Definition. Jetzt, woher kommt die Sünde? Große Frage. Woher kommt die Sünde? Irgendwann einmal muss es einen Fall Satans gegeben haben. Jetzt gibt es Theologen, die wissen da sehr viel dazu, andere ein bisschen weniger. Ich versuche mich irgendwo in der Mitte einzugliedern. Man nimmt dann an, dass Jesaja 14, 14 und Ezekiel 28, 14 auf den Teufel bezogen werden. Und daraus schließt man, dass der Teufel ein von Gott geschaffener Engel war, vielleicht sogar der Engel des Lobpreises, Luzifer, der noch mehr wollte, als Gott anzubeten, der Anbetung für sich selbst in Anspruch nehmen wollte. Und er hat dann Engel auf seine Seite gezogen und so kam es zum Sündenfall Satans. Ja, der muss irgendwo zwischen 1. Mose 1,1 und 1. Mose 3,1 stattgefunden haben. Irgendwann muss Gott den Teufel erschaffen haben. Warum hat Gott den Teufel erschaffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum es zu diesem Fall Satans kam. Die Bibel sagt da gar nicht so viel darüber oder fast nichts. Und wir können ja nur wissen, was Gott uns offenbart. Und worüber die Bibel schweigt, müssen wir auch schweigen. Aber ich möchte deutlich betonen, der Teufel ist nicht einfach irgendein Wesen, das Gott entgegensteht, so auf gleicher Ebene. Das wäre ein Dualismus. Und Dualismus, das sehen wir in der Bibel nirgends. Also, dass da ein heiliger, großer, gerechter Schöpfer und Gott ist. Und dann haben wir einen Gegenspieler etwa auf der gleichen Ebene, der auch schon immer existiert hat. Nein, gemäß der Bibel ist der Teufel ein geschaffenes Wesen, immer noch von Gott abhängig. Ja, Gott hat alleine die Macht. Ich weiß nicht, warum Gott das gemacht hat, warum er den Teufel erschaffen hat. Ich gehe aber davon aus, dass er bereits bei der Erschaffung des Teufels wusste, was passieren wird. So wusste er auch, als er den Menschen erschuf, was passieren wird. Und es kam zum Sündenfall. Eine Schlange, die der Teufel benutzte, um durch diese Schlange zu sprechen, hat die ersten Menschen verführt. Es kam zum Sündenfall der Menschen. So kam die Sünde in unsere Welt, zu uns Menschen. Die Bibel macht deutlich, dass wir Gott nicht verantwortlich machen dürfen für die Sünde, obwohl er alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Jakobus sagt deutlich, Gott kann nicht sündigen, kann nicht verführt werden zur Sünde. Jetzt gibt es die einen, die sagen, ja, es ist in Gottes Plan vorherbestimmt gewesen, dass es zum Sündenfall kommt. Andere betonen eher das Vorherwissen. Spielt für mich nicht so eine große Rolle. Gott hat sowieso alles in seiner Hand. Er ist nicht verantwortlich zu machen für die Sünde, aber es ist in seinem Plan wie enthalten. Kommen wir zu einem nächsten Kapitel, die Lehre von der Erbsünde. Wir erben auf zweierlei Weise Sünde von Adam. Und die erste Weise ist die Erbschuld. Also wir erben Schuld. Weil Adam gesündigt hat, sind wir schuldig vor Gott. Das macht Paulus deutlich in Römer 5, Vers 12, wenn er schreibt, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist Elberfelder, ein bisschen holpriges Deutsch. Aber es heißt, da hat einer gesündigt, Adam, und in Adam haben alle gesündigt. Also Gott betrachtet uns alle als solche, die gesündigt hatten, als Adam ungehorsam war. Und wenn wir dann weiterlesen, Römer 5, Vers 19, dann steht dort, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Also als Adam sündigte, wurden wir alle zu Sündern. Muss ich das so vorstellen? Da kam die Zeit der Prüfung. Der Teufel hat die Menschen versucht und wir waren wie irgendwie alle in Adam drin. Adam hat uns repräsentiert. Oder anders ausgedrückt, Adam hat stellvertretend für uns alle gesündigt. Ja, danke für nichts, würde ich da mal sagen. Aber so sieht das Gott, so sieht das die Bibel. Und deshalb hält Gott Adam und uns Menschen für schuldig. In diesem Zusammenhang erscheint in der Theologie der Fachbegriff Zurechnung. Und es wird Es werden wie so drei Typen der Zurechnung unterschieden von der Bibel her. Das erste ist, die Sünde von Adam wird allen Menschen zugerechnet. Die Sünde von uns Menschen wird Jesus Christus zugerechnet. Und dann wird die Gerechtigkeit Christi uns Gläubigen zugerechnet. Und wenn Gott uns Gläubige ansieht, dann sieht er eigentlich Jesus Christus. Weil die Gerechtigkeit von Jesus ist mir zugerechnet worden. Nach 2. Korinther 5, 21. Die Zurechnung der Sünde Adams, also der erste Punkt hier, bedeutet, dass Verdammnis und Tod über alle Menschen herrschen. Beim Tod sehen wir das sofort. Ein Mensch, auch wenn er noch nie eine Tatsünde begangen hat, willentlich, kann bereits sterben im Mutterleib. Und so kam der Tod über uns, noch bevor wir eine Sünde getan haben. Manche wenden nun hier ein, dass das doch nicht gerecht ist. Gott kann doch uns nicht verantwortlich machen für eine Sünde, die wir gar nicht selbst begangen haben. Da ist zu beachten, dass wir Menschen alle immer wieder freiwillig Tatsünden begehen. Also wenn ich mein Leben betrachte, dann muss ich sagen, es ist nicht nur Adam, der gesündigt hat. Ich tue eigentlich die gleichen Sünden heute noch, wie Adam getan hat. Und zu beachten ist auch, dass Gott uns am jüngsten Tag nicht richten wird wegen der Sünde Adams. Also Gott wird zu niemandem sagen, aha, ah ja, du bist ein Kind Adams, ab mit Hölle mit dir. Nein, Gott wird einen jeden von uns ganz individuell anschauen. 2. Korinther 5,10 heißt, dass wir alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Gottes. Es wird dann offenbar werden, was wir getan haben zu Lebzeiten, es sei gut oder böse. Jeden einzelnen von uns. Oder Offenbarung 20, 11 bis 15 steht so von Büchern, die dann geöffnet werden und dann wird mein Buch geöffnet und dann wird da geschaut, wie ich gelebt habe und aufgrund dessen werde ich gerichtet. Obwohl der Ursprung die Sünde Adams ist, gilt gleichwohl, wie Erich Schlink es mal formuliert hat, jeder Mensch ist Sünder, indem er Sünde tut und indem er Sünder ist, tut er Sünde. Ich sage es nochmal. Jeder Mensch ist Sünder, indem er Sünde tut. Und indem er Sünder ist, tut er Sünde. Vielleicht ein bisschen wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Klar, ist für mich keine Frage, was zuerst war. Ich glaube an die Schöpfung. Aber das Prinzip, oder? Was war zuerst? Sind wir zuerst Sünder und dann sündigen wir? Oder sündigen wir und dann sind wir Sünder? Für mich ist klar, von der zeitlichen Abfolge sind wir zuerst Sünder und dann sündigen wir. Und gleichwohl versuche ich, das möglichst nahe zueinander zu nehmen. Wir sündigen, sind deshalb Sünder, wir sind Sünder, deshalb sündigen wir. Ich glaube, man kann das nicht auseinandernehmen. Es wird außerdem vermutet, dass wenn wir an der Stelle von Adam gewesen wären, wir alle gesündigt hätten. Weingrudem schreibt, das ist eine Hypothese. Das ist nur eine Annahme, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, so gut wie ich mich jetzt kenne, wenn ich da bei der Schlange gestanden hätte, ich hätte genauso gesündigt wie Adam. Könnt ihr mal für euch selbst beurteilen. Mein Verhalten, meine Rebellion gegenüber Gott weist stark darauf hin, dass ich als natürlicher Mensch auch gesündigt hätte. Also wir erben von Adam Schuld und wir erben von Adam auch eine sündige Natur, also ein sündiges Wesen. Hier in diesem Zusammenhang wird oft der Vers von Psalm 51, Vers 7 zitiert. Da sagt David so im Sündenpsalm, in Schuld bin ich geboren. Ich weiß nun hier um die alttestamentliche Diskussion, dass hier vielleicht David daran gedacht hat, dass er im Ehebruch gezeugt wurde. Das ist eine Möglichkeit bei David, denn es wird immer wieder betont, er hat rötliche Haare, vielleicht nicht so wie seine Brüder. Und er war nicht bei seinen Brüdern, musste die Schafe hüten und wurde irgendwie einfach vergessen von allen da, als Samuel kam. Ist auch nur eine Annahme, aber viele Alttestamentler nehmen heute an, dass David ein unehelich gezeugtes Kind war. Das weiß ich nicht. Jedenfalls vom Neuen Testament her können wir diesen Vers theologisch einordnen in den Zusammenhang, dass wir in Sünde geboren werden, also von Geburt an Sünder sind. So heißt es auch in Epheser 2,1, dass wir alle durch unsere Übertretungen und Sünden tot waren. Von Geburt an waren wir tot. Wir alle kommen mit einer Neigung zur Sünde zur Welt. Jetzt jeder, der von uns schon Kinder großgezogen hat, der weiß, dass Kinder nicht ganz so sündlos sind, wie man sich das eigentlich denken würde. Man sagt heute, die Gesellschaft macht Kinder zu Sündern. Und es ist vielleicht durchaus so, dass unsere Kinder auch mal eine Sünde abgucken von uns Eltern. Aber ich muss euch sagen, ich habe noch nie vor meinen Kindern jemanden gebissen. Und die können das. Ich muss denen nicht beibringen, wie man lügt. Es gibt eine Situation, da weiß ich bis heute nicht, was die Wahrheit ist. Unsere Kinder haben alle Schlüssel versteckt. Der Zimmer. Und ich habe dann gefragt, wer war es? Und beide, Zoe und Ben, haben beide gesagt, der andere. Niemand gab es zu. Und sie wirklich total überzeugen, ich weiß bis heute nicht, aber irgendwie habe ich dann trotzdem gesagt, also 1, 2, 3, der zuerst den Schlüssel hat, und Zoe ist losgerannt und hat die Schlüssel genommen. Und sie hat dann gesagt, Ben hat sie dort versteckt. Ben, nein, Zoe ist sie. Ich weiß es bis heute nicht, wahrscheinlich war es ein Gemeinschaftswerk. Sehr überzeugend. Ich habe ihnen das nicht beigebracht, wie man gut lügt, obwohl ich das in gewissen Spielen durchaus kann. In Spielen, ja. Genau. Also das müssen wir nicht lernen, das können wir einfach. Das ist uns wie angeboren. Jetzt bedeutet aber die Lehre, dass wir Menschen von Geburt an Sünder sind und nicht gut im Kern. Das bedeutet nicht, dass wir völlig verdorben sind. Also mir gefällt hier die Unterscheidung von Sproul. Er unterscheidet zwischen völliger und totaler Verderbtheit. Wir sind nicht völlig verdorben, aber total. Ich zitiere. Völlig verdorben sein heißt, so schlecht zu sein, wie man nur sein kann. Hitler war extrem verderbt. Aber er hätte schlimmer sein können, als er war. Ich bin ein Sünder. Doch ich könnte noch öfter und noch ernsthafter sündigen, als ich es tue. Ich bin nicht völlig verderbt, aber ich bin ganz verderbt. Ganz total meint jeder Bereich, mein Verstand, meine Vernunft, mein Gedanke, mein Wille, meine Gefühle, meine Taten, alles ist irgendwie von der Sünde durchdrungen. Ich kann nicht mal eine Tat total sündlos tun. Irgendwo schwingt immer noch ein bisschen, ja, mit vielleicht Unehrlichkeit oder Selbstsucht oder was auch immer im negativen Sinn. Wir sind aber total verderbt. Da gibt es keinen Teil, der unberührt geblieben ist, aber es gibt gewisse Einschränkungen, die uns wie helfen, dass wir nicht völlig sündigen oder maximal böse leben. Zum Beispiel die Gesellschaft hilft uns da ein Stück weit, dass wir nicht alles ausleben, was wir uns manchmal denken. Also vielleicht habt ihr auch schon mal jemanden zum Mond gewünscht. So. Und ich glaube, das habt ihr nicht in die Tat umgesetzt, nicht nur, weil ihr gerade keine Rakete hattet, sondern auch, weil es sich nicht gut machen würde, jemanden da umzubringen. So. Aber vielleicht wolltet ihr manchmal auch schon, Das Zivilrecht, die Erwartungen der Familie und Gesellschaft, auch unser Gewissen, stellen mäßige Einflüsse gegen die sündhaften Neigungen in unseren Herzen dar. Es ist wie so die allgemeine Gnade Gottes, die uns sogar hilft, gute Taten zu tun. Allgemeine Gnade Gottes meint die Gnade, die Gott allen Menschen erweist, unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder nicht. Gott lässt es regnen über Gut und Böse. Und Gott schenkt, dass Menschen sogar in den Bereichen der Erziehung, der Entwicklung, der Zivilisation, des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts, der Entfaltung der Schönheit und des Geschicks, in den Künsten, der Entwicklung gerechter Gesetze und allgemeiner Akte der menschlichen Wohltätigkeit und Güte gegen andere viel Gutes tun können. Also ich habe jetzt viele Bereiche aufgezählt, wo Menschen unabhängig, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, Gutes tun können. Aber was Gott betrifft, sind wir Menschen nicht imstande, irgendetwas zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Das wird jetzt in zweierlei Hinsicht deutlich. Zum einen ist in unserem Wesen mangelt es uns völlig an geistlich Gutem vor Gott. Paulus sagte mal, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. In mir ist nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich weiß hier um die Diskussion, meint Paulus hier sich selbst, meint er den Menschen, den alten Adam. Ich meine, heute ist man zur Überzeugung gelangt, mehrheitlich, dass Paulus hier nicht von sich spricht, mit diesem Ich, sondern mehr den Menschen grundsätzlich ohne Gott bezeichnet, also sein altes Ich. So, in unserem Wesen ist nichts Gutes. Wir wollen vielleicht das Gute tun als Menschen, aber wir schaffen es nicht. Das widerspricht nicht der Tatsache, dass unser menschliches Leben als Ebenbild Gottes unendlich wertvoll ist. Also wir dürfen nicht meinen, nur weil wir total verderbt sind, dass wir deshalb wertlos sind als Menschen. Und wir bleiben unendlich wertvoll, auch wenn wir durch die Sünde wie korrumpiert sind. Wir können in gewissem Sinne Gutes tun, allerdings können wir nichts geistlich Gutes tun. Epheser 4,18 heißt es, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Also, in unserem Wesen gibt es nichts, was geistlich vor Gott gut wäre. Aber auch in unseren Handlungen sind wir völlig unfähig, geistlich Gutes vor Gott zu tun. Jesus sagt mal, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und vielleicht seid ihr auch schon über diesen Vers gestolpert. So. Ja, aber ich kann doch meine Socken selbst anziehen, ob ich jetzt an Gott glaube oder nicht. Oder? Ich kann doch zur Arbeit fahren, ich kann doch meine Kinder erziehen. Sag diesen Satz mal einem Menschen, der nicht an Jesus glaubt. Der langt sich an den Kopf, denkt, das ist ja schon noch überheblich von dir. Natürlich kann ich vieles tun ohne Jesus. Aber wir können geistlich gesehen nichts tun, was vor Gott etwas zählen würde. Es geht in Johannes 15 ums Fruchtbringen für das Reich Gottes. Taten von Ungläubigen geschehen nicht aus dem Glauben an Gott oder aus der Liebe zu ihm. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11,6. Also wer nicht glaubt, kann unmöglich etwas tun, was Gott gefällt. Nach Hebräer 11. Da sehen wir mal die Radikalität der Sünde, die unser Wesen und unsere Taten betrifft. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen besonders die Tatsünden an. Und da möchte ich noch einmal betonen, wir alle sündigen, das wusste schon Salomo in 1. Könige 8,46, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Römer 3 wird das detailliert ausgeführt. Und ich meine, das gilt sowohl für Christen wie Nicht-Christen, dass wir sündigen. Zumindest Jakobus schrieb in Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Und das schrieb immerhin der Bruder des Herrn Jesus Christus, der Leiter der ersten Gemeinde. Ich meine, das war der Leiter der Gemeinde. Und wenn man von jemandem damals hätte erwarten können, dass er sündlos wäre, dann wohl vom Gemeindeleiter, oder? Der Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt, nein, wir alle, wir verfehlen uns vielfach. Johannes, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, betont in 1. Johannes 1, 8 bis 10, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also wir alle sündigen immer wieder. Jetzt gibt es wie zwei Extrempositionen. Die eine Extremposition ist der Perfektionismus. Nehme an, wenn ihr schon länger gläubig seid, sag mal so 50 Jahre oder so, dann habt ihr bestimmt Menschen kennengelernt, die haben den Perfektionismus gelehrt. So die Sichtweise, dass wenn man nur genügend lange gläubig ist, erreicht man den Status Perfektionis. Das heißt, man erreicht den Status, wo man es zumindest für ein paar Tage schafft, nicht mehr zu sündigen. Aber auch schon Menschen kennengelernt, die haben mir gesagt, also ich habe jetzt schon 3 Tage vielleicht nicht gesündigt. Das ist der Perfektionismus. Die Bibel lehrt, dass es keinen Perfektionismus gibt. Jeder Mensch sündigt und fällt immer wieder. Wer sagt, dass er nicht sündigt, belügt sich selbst. Auf der anderen Seite gibt es aber auch keinen Antinomismus. Das heißt, Nomos ist das Gesetz, Gesetzlosigkeit. Aber es gibt wie so die zwei Extreme. Die einen sagen, ja, wir können heilig, perfekt, also heilig im Sinn von sündlos leben. Und dann gibt es so die andere Sichtweise, die sagt, ja, weil wir es ja eh nicht schaffen, nicht zu sündigen, ist es egal, oder? Gott vergibt ja sowieso. Gesetzlosigkeit. Und da sagt die Bibel auch deutlich, es gibt keinen Freipass zum Sündigen. Wir sind berufen zur Freiheit, und zwar nicht zur Freiheit, sündigen zu dürfen, sondern zur Freiheit, nicht mehr sündigen zu müssen. Mir gefällt in diesem Zusammenhang, wie es Augustinus mal auf den Punkt gebracht hat. Jetzt habe ich etwas für alle Lateiner unter uns. Denn Augustinus hat das auf Latein dargelegt. Und er beschreibt so den Menschen vor dem Sündenfall, also es betrifft nur Adam und Eva, die waren posse peccare, also posse heißt können, peccare ist das Wort für sündigen. Die konnten sündigen, ich habe jetzt das Wort können mit fähig sein übersetzt, die waren fähig zu sündigen. Gott hat sie so geschaffen, mit der Fähigkeit sündigen zu können. Dann haben sie gesündigt und jetzt sind die Menschen seit dem Sündenfall im Zustand non posse, non peccare. Also wir können nicht nicht sündigen. Oder einfach ausgedrückt, wir müssen sündigen. Wir müssen sündigen. Jeder Mensch muss sündigen. Ich gebe im Glaubensgrundkurs jeweils eine Hausaufgabe. Ich sage, ich möchte, dass ihr bis nächsten Dienstag, wenn wir uns wieder treffen, nie sündigt. Manche lachen dann, andere vielleicht weniger. Und dann ergänze ich und ich bitte euch, nicht nur in Taten, nicht in Worten und auch nicht in Gedanken. Bis nächsten Dienstag, ist nur 7 Tage. Und dann ist jedem klar, das schaffen wir keinen einzigen Tag. In Gedanken, wow. Also wir können nicht, nicht sündigen. Dann kam Jesus Christus, er ist für uns gestorben, hat das Leben gelebt, das wir leben müssten, nämlich das sündlose Leben. Hat die Strafe getragen, die wir verdienen würden. Und er kommt nun durch den Heiligen Geist in unser Leben und jetzt sind wir posse non peccare, schreibt Augustinus. Also wir sind fähig, nicht zu sündigen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wenn ich das wörtlich übersetzen würde, heißt das, wir können nicht sündigen. Das ist sehr doppeldeutig. Wir können schon noch sündigen als Christen. Aber wir sind fähig, der Sünde mit einem Nein zu begegnen. Und das ist ein Lernprozess. Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns hilft uns, der Sünde Nein zu sagen. Er hilft uns, der Sünde zu widerstehen. Oder in einem Bild ausgesprochen, er hilft uns, uns der Sünde gegenüber für tot zu halten. Also wenn der Teufel kommt mit der Angelrute und an der Angelrute ist die Versuchung der Sünde, sage ich mir, ich bin tot, ich bewege mich nicht. Ein toter Fisch schnappt keinen Köder. Wir können Oder wir sind fähig, nicht zu sündigen. Aber wir sind auch nicht im Status Perfectionis, den erlangen wir erst im Himmel bei der Auferstehung. Das ist der Status, wo wir dann non posse peccare sind. Also wir sind nicht fähig zu sündigen. Non posse, nicht. Wir können nicht mehr sündigen. Das ist unmöglich. Im Himmel wird es uns nicht mehr möglich sein zu sündigen. Im Moment also sind wir hier so irgendwo zwischen 2 und 3. Ich hoffe, ihr alle, die mir heute zuhört, in Stufe 3, dass ihr Jesus Christus in euch habt und er euch hilft, immer wieder der Sünde zu widerstehen. Eine weitere Frage ist so, die Frage schränkt die Tatsache, dass wir alle Sünder sind, unsere Fähigkeit zur Verantwortlichkeit ein. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang einen Namen nennen, den Namen Pelagius. Den muss man einfach mal gehört haben, auch wenn man nicht Theologie studiert. Der Pelagius oder die Pelagianer, die haben so behauptet, wir können nur für das verantwortlich gemacht werden, was wir können. Also, es gibt keine Erbsünde. Wir sind nur Sünder, weil wir selbst sündigen. In uns drin ist auch die Befähigung, Gutes zu tun. Das lehnt die Bibel ab. Epheser 2,1 steht, dass wir alle tot sind durch unsere Sünden. Gleichzeitig sind wir auch schuldig vor Gott. Sünde ist also zugleich verantwortliches Tun des Menschen und schicksalhaftes Sein zugleich. Das finde ich ein ganz weiser Satz, den ich hier gefunden habe. Ich glaube, es ist von Pöhlmann. Also Sünde ist zugleich etwas, wofür wir verantwortlich sind und zugleich aber auch Schicksal, wo wir einfach drin sind. Beides. Jetzt mache ich eine Umfrage unter euch. Gibt es unterschiedliche Schweregrade der Sünde? Darf ich mal alle diejenigen bitten, die sagen, es gibt keine größeren und kleineren Sünden, alle Sünden sind gleich schlimm, sollen mal die Hand erheben. Wer ist der Meinung, es gibt nur gleich schwere Sünden vor Gott? So, zwei. Wer ist der Meinung, es gibt unterschiedlich große Sünden? So, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Fast alle. Die Antwort ist, und deshalb habe ich die Umfrage gemacht, die Antwort ist, nein, ja, beides ist richtig. Ihr wart alle richtig. Ich sage euch gerade, warum. Ich habe gedacht, das wage ich, diese Umfrage, weil da jeder richtig liegt. Es kommt darauf an, wie man die Frage versteht. Grundsätzlich nein. Jede Sünde führt zum ewigen Tod. Jede Sünde ist in dem Sinn für Gott gleich schlimm. Mit jeder Sünde, und sei sie für uns noch so klein, verdienen wir ewige Bestrafung. Ich bin deshalb so überrascht, dass ihr es anders entschieden habt, weil ich meine, in der evangelikalen Welt wurde vor allem dieser Punkt stark betont in den letzten Jahren. So, in der Sonntagsschule schon hat man gehört, ja, für den Herr Jesus gibt es nicht kleine und grosse Sünden, wir sind alle Sünder sind gleich. Schlimm, schon nur wenn du einen schlechten Gedanken hast, bist du ewig verloren. Das stimmt. Man kann vielleicht sagen, Sünde ist wie ein ultrastarkes Gift. Spielt es da eine Rolle, ob ich einen Schluck nehme oder ein halbes Fass kippe? Tod ist Tod. Spielt es eine Rolle, ob ich ein bisschen mal eine Notlüge gebrauche oder ob ich Massenmörder bin? Ich bin ewig von Gott getrennt durch meine Sünden. Jakobus 2,10, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Andererseits sind aber manche Sünden schlimmer als andere, weil sie schädlichere Konsequenzen in unserem Leben und im Leben der anderen haben. Und so sagt zum Beispiel auch Jesus, darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Also für Jesus war klar, es gibt größere Sünde und demzufolge kleinere Sünde. Oder Ezekiel 8 steht etliche Male, du sollst noch größere Gräuel sehen. Also ich meine, ja, es gibt einen unterschiedlichen Schweregrad der Sünde. Warum aber wird das in der evangelikalen Welt vor allem oft auch verneint? Ich meine, das hängt mit der römisch-katholischen Tradition zusammen. Die römisch-katholische Tradition lehrt lästliche Sünden und Todsünden. Und für lästliche Sünden kommt man ins Fegefeuer. Und für die Todsünden in die Hölle. Todsünden können einem nicht vergeben werden, es sei durch das Sakrament der Beichte, der Buße. Und wer das nicht tut, wenn er eine Todsünde getan hat, bekommt keine Vergebung. Das müssen wir von der Bibel her ablehnen. Es gibt nicht lästliche Sünden und Todsünden. Vom Neuen Testament her ist jede Sünde eine Todsünde. Also eine Sünde, die zum Tod führt. Im Alten Testament ist es vielleicht ein bisschen differenzierter zu betrachten. Da gab es Sünden, für die konnte man Vergebung bekommen durch ein Opfer. Andere Sünden, da gab es kein Opfer. Im Neuen Testament aber ist das ein bisschen radikaler. 1. Korinther 6, 9 bis 11 beschreibt daher auch, dass es Sünden gibt, für die kommen wir nicht ins Reich Gottes. Ehebruch, Geiz, also Habsucht oder Mord, Totschlag. Und dann heißt es 1. Korinther 6, 11, und einige von euch sind das gewesen, also Mörder oder Geizige, aber sie sind reingewaschen, so als hätten sie das nie getan, heißt das. Das heißt, es gibt keine Sünde, die so schlimm ist, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Und es gibt keine Sünde, die so harmlos ist, dass Gott sie nicht vergeben müsste. Die Unterscheidung in verschiedene Schweregrade der Sünde hat für unser praktisches Leben mehrere positive Konsequenzen. Jetzt komme ich zu ein paar Anwendungen. Diese Unterscheidung hilft uns zu erkennen, wo wir in der Heiligung den Schwerpunkt setzen sollten. Wir sollten dort beginnen, auf Sünden zu verzichten, wo es schlimm ist. Und dann uns langsam mit der Hilfe von Jesus an diejenigen Sünden heranwagen, die zwar immer noch schlimm sind, aber weniger schlimme Konsequenzen haben. Ich mache es einfach. Ich glaube, Tatsünden sind schlimmer als Wortsünden, sind schlimmer als Gedankensünden. Ihr dürft gerne darüber nachdenken, ob das so ist. Ich persönlich glaube, es ist schlimmer, jemanden wirklich zu töten, als nur mit Worten. Obwohl Jesus sagt, wer zu seinem Bruder sagt, der hat, oder? Aber ich glaube, es ist doch schlimmer, jemanden wirklich umzubringen, als nur jemanden mit Worten zu töten. Und in Gedanken ist auch schlimm, aber es ist schlimmer, es ihm zu sagen. Und jetzt würde ich uns ermutigen, beginnt mal damit, dass ihr niemanden umbringt. Okay, gut. Das schaffen wir. Und dann als zweites, versucht in Worten niemanden umzubringen. Also sagt nicht, du Dummkopf oder was auch immer. Böse Worte, direkt oder hintenrum. Und dann das dritte, versucht auch in Gedanken niemanden umzubringen. Nicht zu denken, das ist ein Dummkopf oder was auch immer. So eine blöde Autofahrer oder was auch immer. Das ist vielleicht so die Königsdisziplin, wenn man beim Autofahren niemanden gedanklich umbringt. Also, mit umbringen meine ich jetzt ihm, ja, sagt, dass er ein Dummkopf ist. Das könnte man auch bei anderen Dingen sagen. Ich meine, es ist nicht okay, wenn man in Gedanken Ehebruch begeht. Aber es ist doch schlimmer, das auch in Tat umzusetzen. Für unsere Mitmenschen und für uns. Und deshalb meine ich, wenn jemand im Internet Pornografie konsumiert, dann ist das schlimm. Aber es ist schlimmer, zu einer Prostituierten zu gehen. Und noch schlimmer, ja gut, jetzt muss ich aufpassen, aber es ist auf jeden Fall dann schlimm, auch in Taten Ehebruch, also hat viel schlimmere Konsequenzen. Das heißt nicht, dass wir das Erste harmlos nehmen sollen. Überhaupt nicht. Das ist auch abgrundtief schlimm vor Gott. Aber es ist klar, wo wir beginnen und wo wir enden sollen. Nämlich dort, dass wir überhaupt nicht mehr in Gedanken Ehebruch begehen. Vielleicht bei Plakaten oder wo auch immer die Augen wegnehmen können. Dann hilft uns diese Unterscheidung in Schweregrade auch zu beurteilen, wann man über einen Fehler hinwegsehen kann und wann man jemanden zurechtweisen muss. Gerade in der Familie und bei Freunden. Man muss nicht immer jede Sünde kritisieren, gerade sofort. Aber es gibt vielleicht so eine gewisse Schwere, wo man sagen muss, das geht jetzt einfach nicht mehr, da muss ich jetzt mal etwas sagen. Und dann gibt es vielleicht so eine Affekthandlung und die ist dann im nächsten Moment schon wieder vergessen, ist auch eine Sünde. Aber ja, man kann manchmal auch darüber hinwegschauen. So wie es die Bibel sagt, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Aber irgendwann ist wie, das geht jetzt nicht mehr. Es hilft uns auch zu sehen, wann Gemeindezucht angemessen ist. Manche sagen, ja, Gemeindezucht, wir sind doch alle Sünder. Es ist doch nicht die Aufgabe von uns, sich in das Leben anderer einzumischen. Gemeindezucht meint ja, ich weise jemanden unter vier Augen zurecht und wenn er dann das nicht einsieht, wird es immer größer. Im schlimmsten Fall der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Nicht für jede Sünde ist das angebracht. Ich denke gerade an Gedankensünden. Da kann man nicht zurechtweisen. Da sehen wir, es gibt einen unterschiedlichen Schweregrad. Und deshalb kann man nicht sagen, ja, nur weil das sichtbar ist, wird jetzt das kritisiert. Andere haben doch auch. Ja, es gibt einen unterschiedlichen Schweregrad. Dieser unterschiedliche Schweregrad hilft uns auch, einzusehen, warum der Staat gewisse Sünden bestrafen muss, wie zum Beispiel Mord oder Diebstahl, andererseits andere Formen von Unrecht nicht bestrafen wird, wie beispielsweise Zorn, Eifersucht, Gier, Egoismus. Ja, es wäre schon noch heftig, wenn jemand, wenn er etwas aus Egoismus tut, dann in den Knast käme. Dieser Gottesstaat wäre heute vermutlich nicht möglich. Meine ich. Was geschieht, wenn ein Christ sündigt? Wenn ein Christ sündigt, dann bleibt die Rechtsposition vor Gott bestehen. Er bleibt ein Kind Gottes. Er gehört weiterhin zur Familie Gottes. Aber die Gemeinschaft mit Gott wird unterbrochen. Unser Christenleben wird geschädigt. Unser Dienst für Gott kann nicht mehr gleich fruchtbar sein. Im Grunde ist jedes Mal, wenn wir sündigen, das wie eine Kehrtwende im Leben. Oder als wir uns bekehrt haben, haben wir uns entschieden, wir wollen Jesus Christus ganz nachfolgen. Und jetzt, wenn wir sündigen, kehren wir uns wie von Jesus wieder ab und laufen in die andere Richtung. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wenn wir gesündigt haben, das wie immer die erste Sünde ist in unserem Leben. Dann sagen wir, es tut mir leid. Und wer meine Predigt gehört hat, so es tut mir leid, weiß, was das bedeutet. Ich sehe die Schuld ein, ich möchte es nicht mehr tun, übernehme Verantwortung für mein Handeln, sage, Jesus, hilf mir, ich möchte diese Sünde nicht mehr tun. Dann sündigen wir wieder und es ist wieder die erste Sünde. Und jetzt die Frage, was ist, wenn wir in der Sünde beharren? Kann dann der Christ sein Heil verlieren? Manche sagen hier ja, manche sagen nein. Ich möchte das heute nicht definitiv beantworten. Ihr wisst um die jahrelangen, jahrtausende alte Diskussion darüber. Ich meine aber, dass es im Endeffekt keine Rolle spielt. Die einen sagen, ja, man kann das Heil verlieren, wenn man konsequent in der Sünde lebt und man schlussendlich Gott absagt. Andere sagen, nein, wer in der Sünde verharrt, war gar nicht richtig bekehrt. Am Schluss sind beide verloren. Ja. Grudem schreibt, eine konsequente Lebensweise des Ungehorsams gegen Christus zeigt, dass der Mensch vermutlich gar kein Christ ist. Er geht natürlich von der Unverlierbarkeit des Heils aus. Was ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann? Das lasse ich aus Zeitgründen weg. Ihr könntet das nachlesen in meinem Skript. Wenn da Jesus sagt, es gibt da die Lästerung gegen den Heiligen Geist, oder in Hebräer 6 steht, dass jemand, der da das Wirken des Heiligen Geistes wie geschmeckt hat, erlebt hat, der kann nicht mehr umkehren. Hier nur seelsorgerlich so der Gedanke, dass wenn jemand sich fragt, habe ich diese Sünde getan, hat er sie bestimmt noch nicht getan. Damit lasse ich es heute bewenden. Könnt ihr das sonst nachlesen. Ich schließe mit dem 6. Punkt noch die Strafe der Sünde. Gott muss Sünde bestrafen, weil er gerecht ist. Würde Gott die Sünde nicht bestrafen, könnte man ihm vorwerfen, dass er nicht gerecht ist. Paulus schreibt in Römer 3, dass Gott im Alten Bund manchmal über die Sünde wie hinweggesehen hat. Und manche haben dann gesagt, Gott ist nicht gerecht. Und dann hat er die Sünde aller Menschen auf Jesus Christus geworfen, seinen Zorn ausgeschüttet. Und das zeigt dann die Gerechtigkeit Gottes. Das Kreuz zeigt uns, wie radikal Sünde ist, wie abgrundtief schlimm Sünde ist. Und ich schließe mit einem wunderbaren Zitat. Die Gnade kann nur radikal verstanden werden, wenn auch die Sünde radikal verstanden wird. Sünde ist abgrundtief schlimm. Und das macht die Gnade Gottes und das Wirken Jesu, das Werk von Jesus am Kreuz unglaublich schön. Ich bete zum Schluss. Jesus, wir haben uns heute ein paar Gedanken gemacht, wir sind in die Theorie eingetaucht zum Thema Sünde. Das ist das große Problem der Menschheit, das tiefste Problem der Menschheit. Jesus, ich danke dir, dass du dieses tiefe Problem der Menschheit gelöst hast und für jeden Einzelnen von uns lösen möchtest. Danke, Jesus, bist du für uns gestorben, bist du auferstanden und lebst du jetzt in uns. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der zugehört hat, dass wir immer wieder, wenn wir sündigen, die Sünde bekennen, Vergebung in Anspruch nehmen und erleben, wie du uns reinmachst. Und hilf uns, Jesus, auch in der Heiligung zu wachsen, sodass wir erleben dürfen, wie du uns Freiheit schenkst, nicht mehr zu sündigen. Dass wir in deinem Willen leben können. Dass wir nicht nur nicht das Ziel verfehlen, sondern dass wir auch das wahre Ziel erreichen. Amen.